Heute der letzte Teil von dieser Predigtreihe, wie der Glaube in das Leben greift. Wisst ihr noch, am Anfang, da hatte ich hier Gummibärchen, ne? Und hatte ich gesagt, ey, super, jede Woche werde ich euch erzählen, wie super die Gummibärchen schmecken. Das hilft euch nicht, ne? Sondern die wollen rein in unseren Magen, in unser Leben. Und genauso will der Glaube in unser Leben rein. Nicht nur, dass wir immer wieder hören, wie toll ist Jesus, nein, Jesus will in unser Herz rein. Und heute geht es in dem letzten Teil um das Handeln, leibhaftige Schritte dann auch zu gehen und dann die Übung, gute Gewohnheiten entwickeln. Und da sind wir jetzt genau an dem Punkt, wo es dann praktisch werden soll. Und ich möchte euch dazu einige Bibeltexte lesen, die genau das sagen. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wer mich liebt, der wird mein Wort auch halten. Nicht nur daran glauben, ja, aber es auch halten. Oder 1. Johannes 2, 5 bis 6, wer aber sein Wort hält, wieder das, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Wer es hält, da ist die Liebe da. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll so leben, wie er geliebt hat. Der soll so leben und lieben auch. Der soll so leben, wie er gelebt hat. Sehr, sehr deutlich. Ich habe noch zwei. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Da sagt die Bibel, das geht nicht, funktioniert nicht. Dann sind das nur leere Worte, eine gute Absicht, die du vielleicht hast, aber das muss schon auch sich zeigen in deinem Leben. Und Jakobus, der ungeliebte Jakobus, der das aber genauso sagt, so ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Da ist kein Leben drin. Glaube ja, aber das soll ins Leben rein. Der Glaube soll in das Leben greifen. Denn der Glaube an Jesus, der umfasst unser ganzes Sein. Nicht nur irgendeinen Teil, nicht nur irgendwas Inneres in uns. Unser Glaube ist ganzheitlich und es kommt auf alles in unserem Leben an. Alles soll durchdrungen werden. Nichts ist davon ausgenommen. Auch wenn das so radikal sich anhört, auch wenn das vielleicht Druck macht, oder? Also ich finde, das kann man auch als Druck erleben. Du musst und du musst alles richtig machen. Du darfst ja nichts falsch machen. Das ist so wunderbar zu wissen, dass all das, was wir jetzt hören und was Jesus gesagt hat, ohne Gnade niemals funktionieren wird. Dass ohne die Gnade, dass ein Gerüst ist, das über unser Leben gestülpt wird, dem wir aber nie gerecht werden können. Ohne Gnade wird das nicht funktionieren. Nie werden wir es so vollkommen selbst erreichen. Es wird immer noch das letzte Stück fehlen. Und dieses letzte Stück kann gigantisch groß sein. Es wird immer etwas fehlen. Und vielleicht fehlt sogar alles. Zum Beispiel bei dem, der neben Jesus da an dem Kreuz hing. Vielleicht fehlt wirklich alles. Der Weg zum Vater ist und bleibt einfach nur Gnade. Das steht über all dem, was heute noch kommt, steht da ganz, ganz groß drin drüber. Und die erlebte und geglaubte Gnade, die verändert aber unser Leben. Und das ist wieder das, dass es hineingreift in unser Leben. Dass das nicht nur etwas Gedankliches da oben in unserem Kopf ist, auch die Gnade, sondern das greift in unser Leben hinein. Und ich möchte euch lesen von Jesus: Und von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade. Ja, das ist so eine Fülle da an Gnade bei Jesus. Und wir dürfen immer wieder das nehmen und das sollen wir auch. Das ist auf dem tiefsten Herzen Jesu. Aber in Römer 6, Vers 15, da steht, wie nun, sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Nee, das sei ferne. Also das nun wirklich auch nicht. Wir dürfen die Gnade nehmen, aber das ist nicht gleichzeitig dieser Freibrief, ja, jetzt kann ich ja machen, was ich will. Nein, es geht auch in der Gnade um Lebensveränderung. Gnade führt in ein neues Leben hinein. Und wenn der Glaube in unser Leben greift, dann wird sich auch unser Handeln verändern. Das wird nicht sofort hundertprozentig perfekt sein, aber es wird sich verändern. Unser Handeln wird sich auf einen Weg machen. Und wir sind folgende Schritte gegangen in diesen Gottesdiensten. Erkennen, dann eine Sehnsucht spüren, eine Entscheidung treffen, sich in die Gemeinschaft von Geschwistern einbinden und dann an Vorbildern lernen. Ja, diesen Weg sind wir gegangen. Das sind wichtige Schritte auf dem Weg in ein verändertes Leben, anders zu leben. Durch diese Schritte ist es nämlich keine Forderung, du glaubst an Jesus, jetzt musst du auch so leben, sondern durch diese Schritte, da darf etwas in unserem Herzen wachsen und das drängt uns alles hin, das nun auch zu tun. Kennt ihr diesen starken Wunsch, dass etwas endlich mal losgeht? Wenn man auf etwas ganz, ganz lange wartet, dass es endlich auch losgeht. Dass wirklich etwas passiert. Ihr habt eine Entscheidung getroffen, die Sehnsucht danach lässt den Adrenalinspiegel steigen. Jetzt kann es losgehen. Und das ist so wichtig für unser Leben mit Jesus. Genau so ist es da auch. Hey, dass dieser Adrenalinspiegel in uns steigt, jetzt will ich das erleben. Ich will, dass sich das in meinem Leben zeigt. Nicht du musst, sondern ich will das. Die Sehnsucht danach ist so stark. Barmherzig sein, das sind so diese Themen für die Kleingruppen, die ich mal reingegeben habe oder angeregt habe. Barmherzig sein, dankbar leben oder Jesus vertrauen und sich eben nicht immer um alles sorgen. Das hat keine Freude und keine Ausstrahlung, wenn man das tun muss. Ich muss das jetzt tun, barmherzig sein. Das hat keine Freude und keine Ausstrahlung. Ne? Aber wenn die Sehnsucht danach in uns gewachsen ist, ja, solch ein Leben möchte ich leben. Ich möchte barmherzig sein. Jesus hat es gesagt, Jesus hat es vorgelebt. Ich habe das bei Jesus gesehen. Wow, was ist das für ein Leben, barmherzig zu sein? Und was bringt das für eine Erleichterung in mein Leben rein, dankbar zu sein? Dann kommt da eine Freude dazu. Dann kommt da eine Ausstrahlung da hinein. Nein. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Ja, die Liebe ist ausgegossen in unser Herz. Der Heilige Geist ist da drin und das ist der Grund zu tun, was die Bibel uns sagt. Das ist der Motor in uns, der uns diese Sehnsucht gibt, der uns dazu anreizt, ein neues Leben zu leben. Jesus will uns ja nicht zu gespaltenen Persönlichkeiten erziehen, oder? Hauptsache, unser Herz ist gut, aber was dann unser Körper macht, das ist schlecht. Das ist egal. Der bleibt ja eh hier auf der Erde. Den können wir ja eh nicht mitnehmen. Ist doch egal, was wir mit dem machen. Und immer wieder gab es Bewegungen in der Kirche, die genau das getrennt haben. Ganz früh in der Gnosis schon, und das zieht sich ja bis heute durch, der Körper ist egal. Wie gesagt, der bleibt ja im Grab. Hauptsache, deine Erkenntnis, die ist da, die ist groß und die erfüllt dein Leben. Aber was dann daraus geschieht, das ist doch egal. Oder auch die Orthodoxie, die sich hauptsächlich um die richtige Lehre gestritten haben und die haben sich richtig gezofft, was ist richtig. Aber unter der Oberfläche und dahinter, da ging es dann oft ganz wüst zu. Andersherum Bewegungen, die genau hinschauen, wie lebt ein Mensch, macht er auch alles richtig, wo man sozusagen sich auch kontrolliert schier, lebt der auch wirklich danach. Boah, aber Hauptsache ein guter Christ, aber auf das Herz, das dahinter steht, da schaut man nicht. Und das erzeugt oft bittere, das erzeugt oft freudlose Menschen, weil das alles nicht ganzheitlich ist, weil das eigentlich alles gar nicht zusammenpasst. Also, gute Absichten in unserem Herzen, die sind wunderbar, die sollen auch da sein, aber sie wollen auch wirklich getan werden, leibhaftig werden in unserem Leben. Denn nur die Taten verändern dann auch unseren Charakter. Wenn wir etwas tun, nachhaltig tun, immer wieder, dann verändert sich auch unser Charakter. Ich möchte euch aus, ich glaube, jetzt bin ich durcheinander, 1. Korinther 6, 19, da steht es doch. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört. Boah, da ist der Heilige Geist, wir hatten das ja eben schon, der Heilige Geist ist in unserem Leben. Und unser Leben, das gehört jetzt Gott und das soll Gott ehren. Das soll ganz, ganz tief in unseren Charakter, in unsere Persönlichkeit hineingegraben werden, das zu tun, was Gottes Wille ist. An dieser Stelle spricht vorher Paulus ganz heftige Sünden an, nämlich zu einer Prostituierten zu gehen. Und er sagt im Anschluss genau das, euer Leib ist doch ein Tempel des Heiligen Geistes. Wie könnt ihr dann dahin gehen? Das, was wir mit unserem Körper tun, das ist nicht losgelöst von dem, was wir glauben, was in unserem Kopf ist. Nein, das gehört zusammen. Das soll den ehren, der in uns wohnt. Durch den Heiligen Geist wird nämlich auch dann unser Wesen verändert. Und darum legt das Neue Testament, obwohl es ja die Gnade preist, und das, was Jesus für uns getan hat, dass das reicht, ganz, ganz vorne dran stellt. Ohne Zutun von allem anderen werden wir gerettet. Ja, und trotzdem legt das Neue Testament Wert auf unser Tun, dass wir das denn nun auch leben. Denn unser Tun ist die logische Folge, dass wir Jesus vertrauen. Also jetzt so in einer Ehe, ne? Ich vertraue dem anderen, aber das wird nie sichtbar in irgendeinem Handeln, oder? Das ist irgendwie komisch, oder? Da wird man das doch gleich in Frage stellen. Es ist die logische Folge, dass wir Jesus vertrauen, dass der Heilige Geist in unserem Leben wohnt und der Himmel unser neues Zuhause ist. Das wird sich auswirken. Es wird es einfach tun. Und wenn sich unser Charakter wirklich verändern soll, nachhaltig verändern soll, dass da wirklich etwas von diesem neuen Menschen auch durchscheint, schon auch in diese Zeit hinein, dann muss sich unser Tun auch verändern. Und ich sage es mal so, wenn wir einen barmherzigen Charakter bekommen wollen, dann können wir viele gute Bücher lesen, wie man barmherzig leben soll. Wir können Beispiele von Leuten lesen, die diese Welt durch ihre Barmherzigkeit verändert haben. Oder wir gehen zu Menschen, die dann in der Not sind und die uns brauchen. Und wir lassen uns auf sie ein und versorgen sie. Merkt ihr den Unterschied? Ja, wir können uns informieren, wir können viel, viel ansammeln in unserem Kopf. Aber was uns wirklich verändern wird, wenn wir es dann auch tun, wenn wir dann es einfach mal wagen, zu den Menschen zu gehen, die in Not sind, die uns nicht liegen, aber die mich jetzt brauchen. Oder wenn wir Dankbarkeit lernen wollen, dann lasst uns jeden Tag 10 Punkte suchen, für die wir gerade heute dankbar sind. Und vielleicht mindestens 3 Personen suchen, denen wir heute danken wollen, denen wir es auch tun. Wir wissen das ja, wir sollten dankbarer sein und dankbarer leben und dass das gut ist. Aber jetzt auch einen Weg zu finden, es zu tun, es einfach zu machen. Und wenn wir ohne Sorgen vertrauensvoll leben wollen, dann immer wieder Stopp zu sagen zu unseren Sorgen. Nein. Und dem etwas entgegenzusetzen. Auch in unseren Gedanken natürlich erst einmal Vertrauen in Jesus entgegenzubringen. Zu sagen, Jesus, ich vertraue dir. Auch wenn das jetzt da ist, das bringe ich dir. Und vielleicht brauchen wir das dann, dass wir das aufschreiben und dass wir dann zu einem Kreuz gehen und es unter dem Kreuz niederlegen und sagen, diese Sorgen sind jetzt da, bei dir, aber nicht mehr bei mir. Und da lasse ich sie auch, dass wir es durch ein Tun auch festmachen in unserem Leben. Und wenn wir ein Herz wollen, das lernt zu vergeben, ich glaube, dann müssen wir den Brief schreiben an diese Person. Dann müssen wir vielleicht unser Handy in die Hand nehmen und diese Person anrufen. Dann müssen wir diese Person besuchen und ihr diese Vergebung auch zusprechen. Sonst wird das nicht wirklich durchgreifen in unserem Leben. Dann wird das nicht zur Realität werden. Und auch nicht zu einer Gewohnheit. Oder wenn wir großzügig werden wollen, dann fangen wir doch einfach mal an, eine Person zu beschenken. Oder wir erhöhen unseren Dauerauftrag irgendwie, es einfach mal zu machen, ja? Großzügiger zu sein. Und nicht nur, ich möchte das ganz gerne, das wäre eigentlich schön, aber wir tun es nicht. Jesus sagt, Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Also Jesus hört da nicht auf und sagt, darum, wer diese meine Rede hört, der gleicht einem klugen Mann. Ja, wer hier sitzt und zuhört und immer zuhört, der ist ein wirklich kluger Mann. Nicht Jesus sagt und tut sie. Das ist ein kluger Mann, auch eine kluge Frau, glaube ich. Ne? Die sind da nicht ausgenommen. Und der baut sein Haus, sein Lebenshaus, nun auf einem Felsengrund auf. Oder ich hatte die Geschichte, glaube ich, vor einigen Wochen und bei dem Fischfang von Simon Petrus und er nochmal rausfahren sollte und dann sagt Simon, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Ich will es jetzt einfach tun. Ich mach's jetzt. Es spricht eigentlich für mich alles dagegen, aber weil du es doch gesagt hast, deswegen will ich es einfach mal tun. Und nicht, weil ich es gerne mache, nicht, weil ich dafür gute Argumente hätte oder weil ich gerade so wahnsinnig Lust habe, das zu tun oder weil ich jetzt so ein toller Kerl bin und das alles so richtig machen kann aus dem tiefsten Herzen heraus. Nein, weil du es sagst, Jesus, weil du es gesagt hast. Und der ist klug, der es einfach tut. Dieser nächste Satz von Dallas Willard, einem geistlichen Lehrer, da muss man, glaube ich, ein bisschen drüber nachdenken. Wir glauben etwas nicht einfach, indem wir sagen, dass wir es glauben, oder wenn wir glauben, dass wir es glauben. Also, man hätte es vielleicht auch einfacher sagen können, aber wir glauben etwas, wenn wir so handeln, als wäre es wahr. Wir machen es einfach. Ich blicke da noch nicht durch, aber das ist die Wahrheit, die ich auch noch nicht verstehe, aber ich will es tun. Glaube zeigt sich im Handeln und darf nicht in unseren Worten oder auch in unseren Gedanken stecken bleiben. Jetzt gehe ich einen Schritt weiter zu den guten Gewohnheiten, diese Gewohnheiten zu entwickeln. Wenn ich so am Pilgern bin, dann führen manchmal die Wege mich auch über Wiesen. Die werden gemäht und irgendwie so. Das sehe ich nichts. Und da sind noch gar keine Trampelpfade da. Da muss ich mir meinen Weg irgendwie da durchsuchen. Aber ich weiß, ich muss diese Richtung gehen. Da ist jetzt auch ein Schild dran. Aber da ist eigentlich noch gar kein Weg da. Und ich muss mir dann meinen eigenen Weg suchen, um an das Ziel zu kommen. Aber manchmal sind schon einige Pilger vor mir da gelaufen. Vielleicht sogar auch an diesem Morgen, weil so ganz früh bin ich nicht. Und dann sehe ich, da sind die Grashalme umgeknickt. Und dann denke ich, da gehst du hinterher. Diesen Weg läufst du. Das Gras ist runtergedrückt. Das muss der richtige Weg sein. Und manchmal wächst da auch schon kein Gras mehr. Der Weg ist schon eingelaufen, hat sich eingeprägt in den Boden. Und ich weiß ganz genau, nicht woanders, sondern hier. Nun haben sich aber in meinem Leben, und ich denke bei euch ganz genauso, schlechte Dinge in mein Denken, in mein Reden, in mein Handeln eingeprägt. Die sind ja auch nicht einfach nur so da, sondern es ist ja so, ich habe das ja oft gepflegt in meinem Leben, so manche Dinge, manche Gewohnheiten. Habe das gemacht und habe es immer wieder gemacht und immer wieder und wieder und wieder gemacht und es ist tief eingeprägt in mein Leben. Kennt ihr solche Sachen, wo ihr das merkt? Boah, das sind schon richtige Trampelpfade in meinem Leben drin. Durch ständige Wiederholung ist das zur Gewohnheit geworden und ich merke, ich komme da gar nicht mehr raus. Boah, ein Freund von mir, der ist in die Spielsucht reingeraten, hat einmal was gemacht, dann noch einmal und dann noch einmal und dann ist er richtig tief da reingeraten, hat viele, viele Tausende hat er da reingesteckt. Und es ist so zu einer Gewohnheit geworden, dann zu einer Sucht, er kam da nicht mehr raus. Und da hat er etwas gemacht. Da gibt es so eine Zentralstelle, da kann man sich melden und dann wird man gesperrt, europaweit. Da kommt man auch nicht mehr ran, da kommt man an keine Automaten mehr ran. Alle wissen Bescheid, den dürfen wir hier nicht mehr reinlassen. Und er hat mir gesagt, du, ich habe es gemacht. Das war so schwer für mich. Und das war, diesen neuen Weg zu beschreiten. Und ich habe immer wieder Angst, wenn irgendwas wenn es ihm schlecht geht und dann denke ich, oh, hoffentlich geht er nicht. Und dann sagt er mir, nein, nein, musst du keine Angst haben. Ich bin einen neuen Weg gegangen, ich habe hier einen Stopp gesetzt und ich kann diesen alten Weg nicht mehr gehen. Und er sagt, ich lebe so gut. Ich bin so dankbar, diesen neuen Weg gegangen zu sein. Weil das Alte hat sich so tief eingeprägt, ist so schwer, das wieder loszuwerden. Und der einfache Entschluss, ich mache es jetzt nicht mehr, der hilft auch nicht, oft nicht. Wir brauchen mehr Hilfe oder sowas wie mein Freund hier, der sich da gemeldet hat, sich da offenbart hat, dass er da ein Problem hat und dadurch frei geworden ist. Diese alten sind liebgewordene Trampelpfade und auf den neuen läuft es sich am Anfang richtig schwer. So einen neuen Trampelpfad, den Trampelpfad Gottes in meinem Leben hineinzuprägen, den auch zu gehen. Am Anfang, da ist halt noch nichts, da ist keine Gewohnheit da, da ist noch nichts irgendwie sichtbar. Ich weiß nur das Ziel. Aber diese Wege immer wieder zu gehen und vielleicht nicht allein, dann werden sie jedes Mal tiefer werden und halten uns in der Spur. Deswegen gibt es dieses Angebot von diesen kleinen Gruppen an einem Thema, wo man sagt, da möchte ich lernen, miteinander neue Trampelpfade im Leben zu entwickeln. Und das geht eben nicht mit einer Predigt, nicht mit einem Hauskreis, dass man sich da mal Gedanken drüber macht und dann funktioniert das alles, weil wir wissen das jetzt ja. Ja, wir wissen das, aber wir haben noch keinen Trampelpfad entwickelt für diese neue Gewohnheit. Das sind jetzt ja nur so drei Beispiele mal, wo man das mal einüben kann, aber vielleicht brauchen wir das noch an ganz anderen Dingen in unserem Leben, wo wir neue Trampelpfade entwickeln sollten. Einen neuen Pfad, den wir uns erobern, nicht aus eigener Kraft, sondern weil doch der Geist Gottes auch in uns wohnt, weil er doch genau das will, dass wir diesen neuen Trampelpfad entwickeln. Zur Ehre Gottes. Und vielleicht auch ganz besonders die Geschwister, die mit mir diesen neuen Trampelpfad gehen. Am Anfang holprig und wir stolpern. Es ist mühsam, es ist anstrengend. Will Durant hat gesagt, wir sind, was wir wieder und immer wieder tun. Brillieren in diesem Tun ist daher keine Handlung, sondern eine Gewohnheit. Wir gewöhnen uns daran. Also ein ganz anderes Beispiel davon. Ich muss gerade so ein paar Tabletten schlucken für Magen und so. Und ich vergesse das immer. Die liegen da immer schön da und werden nicht genommen. Andere haben da vielleicht mehr Erfahrung mit sowas. Und da hat sich eine Gewohnheit entwickelt. Ne? Das gehört dazu. Ne? Vom Frühstück erst einmal Tabletten schlucken. Das ist eine Gewohnheit. Aber das hat ein bisschen gebraucht und ich muss diese Gewohnheit jetzt entwickeln. Natürlich bei charakterlichen Dingen, da ist das noch viel, viel schwerer. Am Tun wird man erkennen, wer wir wirklich sind. Erinnert ihr euch noch, ich glaube im letzten Gottesdienst, wo ich da war, habe ich das schon erwähnt, dieses Hausbauprojekt unter Muslimen für Christen in Mali. Dass Muslime gesagt haben, dort in Mali, ey, ihr seid Christen, wir brauchen euch hier, wir sehen, wie ihr handelt. Das schaffen wir nicht alleine, Gutes zu tun hier und zu versorgen, für uns da sein. Wir brauchen euch, dass ihr kommt. Die haben das gesehen, die haben sie an ihrem Handeln erkannt und gesagt, kommt zu uns. Denkt an das Zeugnis über die ersten Christen im Römischen Reich. Das waren genau die, die sich um die gekümmert haben, um die sich eben keiner gekümmert hat. Und die sich nicht nur um ihre eigenen Leute gekümmert haben, sondern genau auch um die anderen. Und man gemerkt hat, Mensch, die brauchen wir. Und nicht, weil einmal im Jahr unser Helfertag ist, ne, dass wir das hier als Gemeinde in unser Programm sagen, am 22. Mai jedes Jahr, da gehen wir in die Stadt, um den Leuten zu helfen. Ja. Da werden sie irgendwann über uns lachen. Wir sagen, ey, okay, das ist euer Programm, das ihr halt macht. Aber das ist nicht aus eurem Herzen. Das ist nicht etwas, was zu eurem Charakter geworden ist. Wir tun das, weil es so in unserem Herzen ist, dass es zu unserer Gewohnheit geworden ist und das sehr positiv gemeint und unseren Charakter verändert hat. Menschen sehen, wie wir wirklich sind. Oder ob es nur ein Projekt ist, ob sie nur ein Projekt sind, um zu zeigen, wie gut wir sind. Damit aus einer Erkenntnis, einer Sehnsucht, einer Entscheidung eine Charakterveränderung wird, braucht es, dass wir es einüben, auch miteinander einüben. Ich möchte euch kurz sagen, wie das bei mir war mit diesem Engagement in den Heimen für geflüchtete Menschen. Es ist ja nicht so, dass ich auf meinem Schreibtisch saß und dachte, wow, das ist jetzt das genau, das will ich und da muss ich hin und sowas. Überhaupt nicht. Ich hatte genug anderes zu tun, war eigentlich ausgefüllt. Aber in der Gemeinde war eine Deutschlehrerin für Geflüchtete. Und das habe ich schon auch gewusst und fand das auch toll, dass die das gemacht hat. Aber jetzt wurde sie dort abgezogen aus diesem Kurs. Das waren lauter Afghanen aus Nebringen. Und sie musste woanders hin. Sie durfte den Kurs nicht mehr weitermachen, warum auch immer. Und sagte sie, ich bin noch ein paar Mal da, komm in diesen Kurs rein und lern die Leute kennen und mach was mit denen. Glaubt ihr, ich habe da Freudensprünge da auf meinem Schreibtischstuhl gemacht, als sie mir das gesagt hat. Ah, noch was. Ja, noch was. Soll ich da jetzt auch noch machen? Ich hatte keine Ahnung, was ich da tun soll und ja, auch eigentlich gar keine Zeit. Aber dann bin ich halt hin in diesen Kurs. Ich habe diese Menschen gesehen. Ich habe eine Sehnsucht bekommen für diese Menschen. Und ich habe eine Entscheidung getroffen. Boah, ich muss die weiter betreuen, ich muss weiter mit denen was machen. Und wir haben Ausflüge gemacht und ich habe sie besucht. Jede freie Minute war ich dort bei ihnen. Und plötzlich war ich im ganzen Heim, ich war in allen Zimmern. Und das Heim war irgendwann dann auch zu wenig. Und dann bin ich ins nächste Heim, das alte aber auch. Und ich merkte, boah, da verändert sich etwas in mir. Da kommt etwas Neues in mein Leben hinein. Irgendwann war es nicht nur ein nettes Verhalten gegenüber geflüchteten Menschen, das vom Verstand her geprägt ist, das ich jetzt tun soll. Es wurde zu einem Herzensanliegen und es wurde zu einer Gewohnheit, die ich eingeübt hatte. Und irgendwann, ich glaube, es ist so verankert in mir, fast in meiner DNA, wenn man das untersuchen könnte. Das fing natürlich alles schon eigentlich viel früher an. Das wäre ein anderes Thema. Schon in meiner Kindheit, eben selber aus einer geflüchteten Familie, eben aus Ostpreußen. Ja, das habe ich immer gehört. Dann war ich, als die Menschen aus Russland kamen, Russlanddeutsche, dann war ich da in den Heimen. Danach war ich in den Heimen, als die Ostdeutschen damals rüberkamen, 89 oder 88, ich weiß nicht mehr genau, 89, ne? Dann war ich da. Also es hat sich durchgezogen und es ist so tief in mich hineingelegt worden. Und so können sich, glaube ich, alle geistlichen Erkenntnisse, die wir haben, tief in unseren Charakter hineingraben, zu Trampelpfaden werden, die wir fröhlich und gerne auch gehen und die wirklich tief gehen, die wir einüben und zu einer Gewohnheit werden lassen. Dazu brauchen wir oft unseren Bruder oder unsere Schwester, so wie ich damals diese Andrea, so hieß sie, gebraucht habe, die mich da hineingestoßen hat, die auch Wege mit mir gegangen ist, die mich da auch begleitet hat, die mir gesagt hat, das geht nun gar nicht, was du da machst. Und all solche Sachen. Sie hat mich begleitet. Im Einüben und im Bilden von Trampelpfaden, auch damit wir nicht aufgeben, die uns immer wieder ermutigen, geh weiter, das lohnt sich, das ist ein wunderbares Ziel, das du hast. Und dann ist da eben über allem, was ich hier gesagt habe, und wir haben es gelesen, über allem ist der Heilige Geist, der seine Früchte in uns wachsen lassen will. Das wird er tun. Das hat er versprochen. Aber das gehört zusammen. Wir können nicht nur sagen, oh, das ist jetzt dein Job, Heiliger Geist. Ich mache, was ich will. Also wenn du willst, dass ich mich verändere, dann guck mal, dass das was wird. Können wir nicht sagen. Wir können aber auch nicht sagen auf der einen Seite, ey, jetzt macht mal, strengt euch an, guckt, dass ihr euch verändert, dass ihr das nicht mehr tut. Das funktioniert auch nicht. Das gehört zusammen. Das muss auch ineinander greifen. Und wenn ihr die Bibel lest und die Menschen anschaut, die dort handeln, die treffen auch Entscheidungen. Aber genauso erleben sie die Führung des Heiligen Geistes. Ich wünsche uns, dass wir ganz viele wunderbare geistliche Trampelpfade miteinander entwickeln und leben. Und dass wir verändert werden durch Gottes Geist. Ich bete. Oh, lieber Herr, du bist so wunderbar, so groß. Und wenn wir das sehen, was du gelebt hast und wie du gelebt hast, dann ist das einfach das Perfekte. Und wie schön wäre das, wenn wir auch so leben könnten, wenn wir dir immer ähnlicher werden. Und darum bitte ich dich, verändere uns. Sprich so tief in unser Leben hinein, dass wir erkennen, wo sollen wir verändert werden. Dass in uns eine Sehnsucht danach wächst, dass wir eine Entscheidung treffen, dass wir uns als Geschwister hier zur Seite stehen und Vorbilder entdecken und dass wir dann es einfach auch tun und es sich tief in unseren Charakter hineingräbt, wer du bist und dass sich das widerspiegelt in unserem Leben. Jesus, ich danke dir für dich, weil wir ohne deine Gnade absolut gar keine Chance hätten, überhaupt einen Schritt zu gehen. Das ist die Grundlage für alles, deine Gnade. Und daraus dürfen wir immer wieder aus dieser Fülle Gnade um Gnade nehmen. Ich danke dir dafür. Von Herzen danke, Jesus. Verändere uns. Amen.